Also ich bin jetzt im Spätsommer, im Herbst meines beruflichen Lebens in der Situation angekommen, wo ich alles machen darf. Und ich betrachte es auch eben nicht, also mir, ich mag immer diesen Satz nicht, es steht mir doch zu. Also mir steht gar nichts zu. Ja, mir steht auch keine Gesundheit zu. Uns steht allen gar nichts zu. Alles, was passiert positiv, ist ein Geschenk, finde ich.
Sina Peschke trifft.
Hubertus Meyer-Burkhardt. Frauen sprechen durchschnittlich etwa 20.000 Wörter am Tag. Bei Männern sind es dagegen nur etwa so um die 13.000. Das liegt jetzt aber garantiert nicht an Hubertus Meyer-Burkhardt. Denn wo er auftaucht, läuft die Kommunikation auf Hochtouren. Viele von euch kennen ihn wohl aus der NDR-Talkshow, wo er zusammen mit Barbara Schöneberger gekonnt seine Gäste ausfragt und darüber hinaus auch ein gewisses Talent eines Alleinunterhalters besitzt. Dabei offenbart er übrigens ja auch immer wieder, dass er Frauen ganz besonders mag. Und mit seiner Buchreihe Frauengeschichten und dem gleichnamigen Podcast liefert er auch den eindeutigen Beweis. Weit weniger bekannt ist, dass er im Hintergrund als erfolgreicher TV-Produzent arbeitet, viele Jahre im Vorstand von großen Medienunternehmen tätig war und einige Jahre eine Professur an der Hamburg Media School innehatte. Und wenn es Hubertus Meyer-Burkhardt mal die Sprache verschlägt, dann fängt er einfach an, jede Menge Bücher zu schreiben. Und auch darüber sprechen wir natürlich in der neuen Podcast-Folge, dieses Mal aus Hamburg. Herr Meyer-Burkhardt, ich fahre jetzt gleich mal mit der Tür ins Haus. Glauben Sie immer noch an Sternzeichen?
Ich habe ehrlich gestanden nie wirklich an Sternzeichen geglaubt. Aber ich habe es so als ein Gesellschaftsspiel mit mir selber empfunden. Also ich bin so verfahren, wenn das Horoskop gut war, habe ich an Sternzeichen geglaubt. Okay. Wenn das Horoskop schlecht war, habe ich überhaupt noch nie an Sternzeichen geglaubt.
Ja, finde ich einen sehr pragmatischen Umgang. Ja. Was sagen die Sterne für uns heute? Haben Sie mal geguckt?
Nein.
Nicht?
Habe ich nicht geguckt. Schade. Aber ich habe das Gefühl, die Sterne stehen gut.
Okay.
Über Hamburg. Ja.
Dann muss ich Ihnen noch was gestehen. Unbedingt. Sie sind der erste Mann in meinem Leben.
Das finde ich gut. Ich bin konservativ.
Ja,
das hat man selten heute.
Der auf meine erste Textnachricht gleich mit zwei Rotwein-Emojis geantwortet hat.
Ja,
herzlichen Glückwunsch.
Mit was auch sonst.
wo ist der?
Wie antworten denn die anderen Männer?
Jedenfalls nicht so direkt, muss
ich
sagen.
Ich bin sehr direkt.
Den meisten Männern mache ich ehrlich gesagt Angst.
Ja, mir nicht. Mir nicht. Es sei denn, Sie trinken keinen Rotwein. Das wäre schade.
Herr Meyer-Burkhardt, ich freue mich, dass Sie sich die Zeit für mich genommen haben.
Es ist mir eine Ehre, eine Freude. Ich habe ein direktes Verhältnis zu Magdeburg.
Wie jetzt?
Ja, weil ich habe Geschichte studiert. Bevor ich auf die Filmhochschule nach München gegangen bin, habe ich Geschichte und Philosophie in Berlin studiert und habe ein großes Referat gemacht über die Rolle Magdeburgs im Mittelalter. Was ja, wie wir beide wissen, eine der wenigen großen deutschen Städte mit Lübeck zusammen und mit Augsburg zusammen war, eine der großen Metropolen des Mittelalters. Da können Sie mich heute noch fragen, ich kann mühelos ein Referat über Magdeburg halten. Morgens um 3 mit betrunkenem Kopf.
Wenn ich Sie ganz kurz korrigieren darf.
Magdeburg.
Magdeburg.
Was habe ich gesagt?
Magdeburg.
Ja.
Das sagen die, die nicht so oft da sind.
Waren Magdeburg. Ich bin immer mal wieder im Dom von Magdeburg, den ich großartig restauriert finde, der ja im Zweiten Weltkrieg eben doch zerstört wurde. Und ich verdanke dem Dom von Magdeburg die Kenntnis von einer Heiligen, die lächelt. Die wird dort als Postkarte verkauft. Mhm. Und Sie finden in der Religion, übrigens in allen Religionen der Welt, ganz wenig lächelnde Menschen, weil Religionen immer bestrebt sind, Autorität auszustrahlen. Und jemand, der lächelt, ist nicht autoritär. Und es ist eine der ganz wenigen, gehen Sie mal dorthin, die wird vorne verkauft, diese Heilige. Ich weiß jetzt nicht, welches es ist, aber es ist eine lächelnde Heilige und die steht auch als Statue in Magdeburg.
Und lächelnde Frauen in der Kirche fallen Ihnen natürlich auf, ne?
Lächelnde Männer auch. Also ich finde Lächeln ohnehin schön und ich kämpfe auch hier in Hamburg sozusagen, ich führe den Kampf des Lächelnden, weil ich finde, auf der Straße ist immer angenehm, wenn mir jemand entgegenkommt, der ein bisschen lächelt, als diese Silo-Gesichter, die so versiegelt sind. Ich finde das traurig.
Wir wollen heute mal auf Ihr Leben schauen und mal gucken, wie Sie zu dem geworden sind, was Sie heute sind. Mhm. Wie oft haben Sie sich eigentlich schon bei Ihren Eltern für diesen schönen Namen bedankt?
Mein Vater habe ich mit 12 Jahren rausgeschmissen. Also da ist ein Dialog nach dem 12., 13. Lebensjahr nicht mehr drin gewesen. Er war Schwerstalkoholiker und ich hatte irgendwo das Gefühl, du musst jetzt mal Fakten schaffen. Also mit meinem Vater, der auch so hieß, ja, was die Sache nicht besser gemacht hat, gab es keinen Dialog, leider muss ich sagen. Meiner Mutter in der Tat habe ich manchmal gesagt, die eine wunderbare Frau war, das ist schon schwierig, als einziger in der Klasse Hubertus zu heißen und dann noch mit einem Doppelnamen geboren zu sein. Der ist nicht später angenommen. Und in der Schule möchten sie ja nicht auffallen. In der Schule möchten sie Stefan Müller, Klaus Schmidt oder Thomas Berger heißen. Ja, also das hat schon, ich wurde gehänselt deswegen, aber ich habe es, wie Sie sehen, ganz gut überstanden.
Also Sie gehören in die Generation, wo der Sammelbegriff Matthias hieß, ne? Oder Andreas?
Die Mädchen in meiner Klasse hießen Susanne, Sabine und Ulrike. Die Jungs in meiner Klasse hießen Stefan, Thomas und Klaus.
Okay, also wir fassen zusammen. Es ist alles echt beim Namen, nichts dazu gekauft.
Das ist kein Künstlername. Und wenn, das nimmt auch keiner als Künstlername. Nein, nein, das ist alles echt.
Wenn es schnell gehen muss, bezeichnet man Sie gerne als Moderator der NDR-Talkshow. Wenn man sich ein bisschen mehr Zeit nimmt, dann kommt noch dazu, Sie sind Autor, Sie schreiben Bücher, Sie sind Produzent. Fangen wir mal ganz detailliert an bei der NDR-Talkshow. Wenn man Barbara Schöneberger nach Ihnen fragt, da schwärmt sie in einer Tour von Ihnen und sagt, ich bin froh, dass ich ihn habe. Können Sie das verstehen?
Fragen Sie mich mal nach Barbara Schöneberger.
Nein, können Sie sich verstehen, dass Sie...
Also ich bin froh, dass ich Sie habe. Da ist eine Freundschaft entstanden. Mhm. Und das ist ja am Arbeitsplatz, ob jetzt vor der Kamera oder hinter der Kamera, das kann jede Zuhörerin, jeder Zuhörer doch nachvollziehen. Das passiert höchst selten, wenn man den Begriff Freundschaft ernst nimmt. Und da ist wirklich eine sehr große Nähe entstanden, die private, persönliche Züge bekommen hat. Das ist ja bei Freundschaften so. Und insofern ist es wirklich eine ganz besondere Beziehung geworden, die unsere beiden Ehepartner auch mit einschließt, ja. Also wir haben, weiß ich nicht, gestern wieder telefoniert über eine private Situation und obwohl wir uns gerade Freitag gesehen haben, das ist einfach wahnsinnig schön und sie gehört wirklich zu den feinsten, wunderbarsten Menschen und Charakteren, die ich in meinem Leben getroffen habe. Das würde ich tatsächlich so sagen.
Und wenn man das nochmal auf das Berufliche fokussiert, dann hat sie etwas gesagt, wo ich so richtig mitfühlen konnte. Sie sagte, dass auch Talkshow-Moderatoren manchmal so ein Blackout haben, so einen Aussetzer. Und dann sagt sie, oh, und dann ist da Hubertus und der rettet mich.
Naja, wir gucken uns natürlich, wir sitzen uns ja so gegenüber, wie wir uns hier jetzt in diesem Raum gegenüber sitzen und wir gucken uns tatsächlich relativ häufig an. Und das will ich gerne. Es passiert aber umgekehrt genauso. Das will ich gerne für mich in Anspruch nehmen, wenn ich das Gefühl habe, ich sehe es ihr an, wenn sie
nicht weiterkommt.
Das passiert aber in jeder 30. Sendung einmal. Also es passiert einmal im Jahr oder vielleicht zweimal im Jahr. Also das sollte auch nicht allzu oft passieren.
Und da ist es aber bestimmt unvergesslich. Können Sie sich noch
so
an eine Situation erinnern?
Ach, das ist auch nicht so spektakulär. Das sind ja Bruchteilen von Sekunden, wo man einspringt. Und das ist aber ihr auch schon gelungen, als ich mal einen Blackout hatte. Aber das darf man sich nicht so spektakulär vorstellen. Im schlimmsten Falle würde eine Pause entstehen, die ja nun auch keine Katastrophe wäre. Ja. Nein, also wir arbeiten einfach gut zusammen, weil eine Doppelmoderation ist einfacher, wenn man sich gut versteht und komplizierter als eine Einzelmoderation, wenn man sich nicht gut versteht. Mhm. Man muss nicht befreundet sein. Also ich moderiere ja auch gelegentlich mit Bettina Tietjen. Das klappt auch wirklich sehr, sehr gut. Mhm. Aber bei Barbara und mir ist eine Freundschaft dazu gekommen und das kann man beim lieben Gott nicht bestellen.
Herr Meyer-Burkhardt, wie oft kommt es denn in der NDR-Talkshow vor, dass weibliche Gäste sagen, wenn, dann möchte ich bitte von Hubertus Meyer-Burkhardt gefragt werden?
Das weiß ich nicht, weil die Redaktion kriegt natürlich die Bitte mit, dass ich bitte von Barbara befragt werden möchte oder bitte von Hubertus. Das sagt die Redaktion uns aber nicht. Und das finde ich auch richtig. Und ehrlich gestanden habe ich auch gar kein Problem damit, wenn jemand sagt, ich würde lieber von Barbara befragt werden als von mir. Oder Barbara hat auch, glaube ich, das Problem nicht umgekehrt. Das ist natürlich, und die Redaktion kommt dem Wunsch nach bei den Gästen, wenn es irgend geht. Und das trägt ja auch zur entspannten Atmosphäre in der ganzen Runde bei, wenn man diesem Wunsch irgendwie entspricht. Aber ob das häufig passiert oder wenig, ich weiß es nicht. Will ich auch nicht wissen. Vielleicht wollen alle Barbara und ich bin nur so ein Resteverwerter. Man weiß es ja nicht.
Hat Ihnen das noch keiner gesagt?
Doch, doch, täglich. Ja. Nein. Hubertus, der Resteverwerter, okay. Genau.
Herr Meyer-Burkhardt, es ist, ja. Ist ja kein Geheimnis, dass Sie besonders gut mit Frauen können. Ne? Haben Sie eine persönliche Erklärung dafür, warum das so ist?
Naja, besonders gut mit Frauen können. Ich kann besonders gut mit Menschen, wenn der Mensch sich als solcher zeigt. Ja. Ich habe die Beobachtung gemacht, dass Frauen sich mehr über eine Person definieren und Männer häufig mehr über eine Funktion. Und ich unterhalte mich natürlich mehr lieber mit Personen als mit Funktionären. Dann habe ich die weitere Beobachtung gemacht, dass wir, wenn wir in der Talkshow ältere Personen haben, Frauen häufiger anarchischer werden, also lustiger, sagen wir mal ungezwungener. Und Männer häufig, auch nicht immer, haben Sehnsucht nach der Bedeutung, die sie mal hatten. Ja? Werden also bedeutungsschwangerer. Also ich erinnere an Hildegard Knef, an Lotti Huber. Wir haben immer wieder ältere Frauen da, die derart gut drauf sind. Das vermisse ich manchmal bei älteren Männern, bei Männern generell, weil Männer passen unheimlich auf sich auf. Männer haben Angst, peinlich zu werden. Frauen ab einem bestimmten Alter nicht mehr. Das ist mein Eindruck. Das ist ein Gefühl.
Peinlich?
Peinlich. Ja, naja, ich meine, wir haben ja in Deutschland einen, ich glaube, das ist in Nord und Süd und Ost und West relativ gleich, ja. Wir passen ja sehr gut aufeinander auf, ja. Also, wenn Sie mal in Frankreich und Italien oder Spanien sind, was ich gerne bin, oder auch in großen Städten wie New York, die Leute sind im Regelfall bunter angezogen. Die Leute haben gar kein Problem aufzufallen. Die Leute sind individueller. Ich denke manchmal auch gerade bei alten Menschen, warum gibt es auch noch eine andere Farbe als dunkelblau und grau oder beige? Ja, wir sind ja, glaube ich, ein Volk, was darauf achtet, dass keiner hervorsticht. Das ist mein Eindruck. Ja. Wir haben wenig, vielleicht im barocken Süden, im katholischen Süden und im katholischen Rheinland ein bisschen mehr, im protestantischen Hamburg sicherlich nicht. Wir haben wenig Menschen, die extrovertiert sind. Und gerade also der Osten Deutschlands ist ja überwiegend protestantisch geprägt. Martin Luther zum Beispiel. Ich glaube, es gibt im Eichsfeld in Thüringen einen katholischen Flecken, aber sonst war das alles immer sehr protestantisch. Und ich glaube, man achtet sehr darauf, was der andere macht, was er nicht machen darf. Wir passen aufeinander auf.
Sie wollen heute auch nicht erkannt werden, oder?
Wo?
Mit dem Pullover, meine ich.
Weil er grau ist, meinen Sie? Ja.
Herr Meyer-Burkhardt, ich habe mich gefragt, welches Buch wirst du lesen, wenn du zu ihm gehst? Und habe mich nicht fürs Aktuelle entschieden, sondern dass diese ganze Scheiße mit der Zeit, sondern es hat dieses Buch Frauengeschichten, was sie vor 5 Jahren geschrieben hat, das hat mich quasi angesprungen.
Ja.
Und da kommt natürlich automatisch die Frage, warum haben Sie sich so auf Frauen konzentriert?
Ja, ich habe mich auf Frauen konzentriert. Ich bin ja mit 2 Frauen groß geworden, also ohne Vater, den ich rausgeschmissen habe, mit einer Mutter und einer Großmutter. Mein neues Buch schreibe ich übrigens über meine Großmutter, die Moto Guzzi fuhr.
Was fuhr sie?
Moto Guzzi, ein italienisches Motorrad. Also so. Beiwagen. Sie hatte immer einen Mann, der sie fuhr. Auch gelegentlich mehrere Männer, die sie fuhr. Und sie war eine sehr unkonventionelle Frau, die jeden Tag eine Packung Lord, eine Zigarettenmarke, eine Lord rauchte und immer einen französischen Rotwein trank, der schon mittags da stand. Und die Flasche war im Regelfall abends alle. Und sie war sehr humorvoll. Ich habe sie nie betrunken gesehen, weil das ging nicht nach ihrer Definition. Man trank, aber war nicht betrunken. Die morgens um 6 Uhr kalt duschte und um 7 Uhr die ganze Familie anrief, wie es denn so geht. Also ein Energiepaket per Definition. Ich hatte also eine sehr unkonventionelle Großmutter und auch eine relativ unkonventionelle Mutter, muss ich sagen. Das hat natürlich, ohne dass ich es gemerkt habe, mein Frauenbild geprägt. Weil wenn man Kind ist, denkt man ja, so wie es bei mir ist, ist es wahrscheinlich woanders mehr oder minder auch so. Die Vaterfigur war mein Großvater, der ein sehr gütiger Mann war, der aber starb, als ich 16 war. Also ich habe von vornherein bei Frauen sehr geschätzt, das, was ich bei Männern auch nicht so häufig erlebe. Ich bin zwischen 2 Frauen groß geworden, die kein Selbstmitleid hatten. Also wenn irgendwas nicht gut lief, dann war es unsere Verantwortung. Dann war es halt so. Aber sich nicht selber leid zu tun, initiativlos zu sein, das kam bei uns zu Hause nicht in Frage. Also das war immer so ein Satz, wenn ich zu meiner Großmutter ging mit irgendeinem Kummer, dann, die war Berlinerin, also in Sachsen-Anhalt groß geworden, aber in Berlin aufgewachsen, dann sagt, war ihr häufigster Satz, Jungchen, was willst du, das ist das Leben. Also ich konnte mitkommen, mit was ich wollte, Jungchen, was willst du, das ist das Leben. Also stell dich nicht so an.
Also so ein gewisser Pragmatismus.
Ein Aufruf zur Courage, ein Aufruf zur Selbstverantwortung, ein Aufruf zur, keiner wartet auf dich da draußen in der Welt. Steh auf, geh raus, mach was draus, Junge.
Gab es eine Situation, wo Sie sich gerne an diesen Ratschlag erinnern?
Täglich. Also ich muss sagen, ich habe also die Energie, deswegen glaube ich, schreibe ich auch das Buch über meine Großmutter oder sagen wir mal so, ich hangele mich an ihrem Leben entlang und gibt noch andere Themen in dem Buch, aber diese Energiezufuhr, nenne ich es mal, die Sauerstoffzufuhr, die meine Großmutter hatte für mein Leben, die weiß ich heute in meinem, also in dem Jahrzehnt, in dem ich mich jetzt befinde, überhaupt erst wirklich zu wertschätzen. Das ist das Traurige eigentlich an der Tatsache, dass sich Eltern und Kinder in gewisser Weise verpassen und Großeltern und Enkel sowieso, weil unsere Eltern werden uns nie alt erleben und wir haben unsere Eltern nie jung erlebt. Das ist zwar eine Plattitüde, aber es zeigt, wir haben ja nur einen gemeinsamen Zeitkorridor, der bei dem einen länger, bei dem anderen kürzer ist, ja, und den wir gemeinsam erleben. Und insofern bin ich aufgewachsen mit Frauen, die einfach in der Inbegriff für Energie, positiver Lebenshaltung, aber trotzdem Realitätssinn waren. Und das weiß ich wahnsinnig zu würdigen und zu schätzen.
Ich höre da jetzt so ein bisschen raus, dass Sie Ihrer Großmutter vielleicht gerne öfter gesagt hätten, dass sie Recht hatte.
Es geht nicht so sehr ums Recht haben, weil das würde ja eine Kontroverse voraussetzen. Mhm. Es geht darum, dass sie, sagen wir mal, einen Einfluss auf meine Energie, meine Seele, wenn man so will, meinen Mut, Lebensmut hatte, ich habe das sehr früh inhaliert, glaube ich. Also sie hat auch immer gesagt, Junge, pass auf, ich bin in Kassel groß geworden. Und dann hat sie immer gesagt, das ist keine Stadt für dich. Ja, es war immer so, wenn ich auch Kassel ist überhaupt keine Stadt für dich. Ich sage, wo soll ich denn hin? Ja, Hauptsache, du gehst irgendwo hin, wo mehr als 1 Million Leute wohnen. Da ist Flair. Und damit bin ich zum Beispiel aufgewachsen. Ich habe in meiner Schule, gab es so den Wettbewerb, kurz vorm Abi, Kassel, eine Stadt mittlerer Größe. Der eine ging nach Köln, der andere nach München, der andere nach Hamburg, der andere nach Berlin, der dritte nach Wien und Zürich. Ja. Und alle wussten irgendwie, wo sie hin wollten. Und ich habe dann immer den Satz gesagt, das haben sie mir beim Klassentreffen mal vor einiger Zeit gesagt, mir ist völlig egal, wo ich hingehe, Hauptsache die Stadt hat mehr als 1 Million Einwohner.
Wissen Sie, was mir bei Ihrem Buch aufgefallen ist? Nein. Keine Ostfrau dabei.
Im neuen Buch schon. Das neue Buch, 10 Frauen, was ja auch sich auf dem Podcast Maya Burkhardts Frauengeschichten eben basiert. Ja, da ist Katrin Sass drin und Stefanie Stumpf.
Ich hatte nämlich schon die Befürchtung, dass Sie Frauen aus dem Osten nicht auf dem Schirm hatten.
Es ist aber eine interessante Beobachtung, die Sie machen. Und mit der bin ich bei Lesungen auch schon konfrontiert worden. Und wenn ich ganz ehrlich bin, es ist mir nicht aufgefallen. Ja. Es ist mir nicht aufgefallen, dass keine Ostfrau dabei war. Mhm. Aber ich muss jetzt auch mal umgekehrt sagen, ist das so wichtig? Achten wir darauf, dass eine Frau aus Schleswig-Holstein dabei ist? Achten wir darauf, dass eine Frau aus Bayern da drauf ist? Ist es nicht eigentlich endlich Zeit, mal dieses Ost-West-Thema zu überwinden und zu sagen, zufällig ist niemand aus Thüringen dabei, zufällig ist niemand aus Bayern dabei?
Da haben Sie rein theoretisch recht, rein praktisch finde ich, dass wir noch in einer Zeit leben, in der wir, ob wir wollen oder nicht, diese Unterschiede immer noch machen. Ja, und weil Sie ja gesagt haben,
ich merke das
Sie haben
auch,
da schon aufgeholt, ja, merken Sie?
Na, ich merke das zum Beispiel, das Ost-West-Thema immer noch an zwei Dingen. Das eine Ding ist, oder der eine Aspekt ist, ich mache so an die 100 Lesungen im Jahr und ich bekomme Anfragen von Buchhändlern, von Kulturclubs aus Bayern, Saarland, Nordrhein-Westfalen, Baden-Württemberg. Der Osten schweigt. Ich bekomme manchmal Anfragen aus Dresden, manchmal aus Leipzig, immer wieder aus Rostock und Schwerin, weil das vielleicht der NDR auch reinstrahlt oder weil das ein NDR-Vertragsland ist. Aber ich habe das Gefühl, dass das spiegeln mir auch die Buchverlage wieder. Ja? Also es betrifft wohl nicht nur mich, dass da immer noch etwas nicht so zusammengewachsen ist, wie es eigentlich wünschenswert wäre.
Aber das wird ja irgendwann passieren. Die Frage ist, ob wir das noch erleben. Also ich habe das Gefühl, man muss es jetzt ausdiskutieren. Also man kann sich dem nicht verwehren, dass es immer noch Unterschiede gibt. Stellen Sie denn zum Beispiel, wenn Sie sagen, Sie haben jetzt aufgeholt, Sie haben Frau Sass interviewt, Sie haben Stefanie Stumpfe interviewt, Frau Michelsen, glaube ich, auch in einem Podcast schon. Haben Sie da eventuell Unterschiede festgestellt?
Null. Also gar keine Unterschiede. Das Wort Mann, in der Tat, was Sie vorhin auch verwendet haben.
Ich versuche es nicht mehr zu verwenden.
Das habe ich mal der Stefanie Stumpf witzigerweise gesagt, dass wenn eine Person mit einer Ostsozialisierung eine Meinung formuliert, sie ganz häufig statt dem Personalpronomen ich das Personalpronomen Mann sagt. Das fällt mir tatsächlich auf.
Und Sie haben wirklich recht, weil normalerweise fällt mir das auch auf, dass wir, die wir in der DDR sozialisiert wurden, nie gelernt haben, ganz straight unsere Meinung zu sagen.
Natürlich.
Und oft Mann, also passiv verwenden und dann als zweites oft auch den Konjunktiv.
Ja, man möchte, man müsste,
um sich nicht festzulegen.
Und es steht mir übrigens auch gar nicht zu, das in irgendeiner Form zu kritisieren oder auch nur zu beurteilen.
Wir wissen ja, woher es kommt.
Ja, und ich habe das Privileg gehabt, in einer freien Demokratie groß zu werden, wo wir nicht nur unsere Meinung sagen durften, wo wir haben demonstriert als Schüler gegen die Notstandsgesetze, wir haben demonstriert, wir waren auf der, ich meine, wir sind in der wirklich puren Freiheit groß geworden und ich bin als Austauschschüler mit 15, 16 nach England, in England gewesen und ein Jahr später in Amerika. Und das war alles auch für Menschen, ich komme aus keinem reichen Haushalt, für Menschen möglich, die, für Schüler möglich, die keine reichen Eltern hatten, ja, über Stipendien und so. Das, also wir sind wirklich anders sozialisiert. Und insofern habe ich auch viel Respekt vor ostdeutschen Bürgerinnen und Bürgern, die einen weiten Weg gehen mussten, um sich irgendwie zu daran gewöhnen, dass jetzt andere Spielregeln herrschen.
Herr Meyer-Burkhardt, nun ist die NDR-Talkshow, ich würde sagen, eine Unterhaltungssendung, ne? Hätten Sie auch mal Lust auf eine schärfere Gangart, was Talkshow anbelangt?
Was verstehen Sie unter einer schärferen Gangart?
Naja, zum Beispiel Polit-Talkshows.
Nein, die Talkshow ist das Spielbein und nicht das Standbein. Das Standbein, das heißt nicht, dass ich das irgendwie weniger gern mache. Ich mache es sogar richtig gern. Und vor allen Dingen, da ist eine Redaktion in der Talkshow, die wirklich, also wir sitzen, im Grunde sind wir wie so eine Stadt- oder Landkommune mittlerweile. Wir kennen einander jetzt 20 Jahre. Wir wissen um die Kümmernisse und um die Erfolge und um die Liebeskümmer. Und wir wissen alles von allem. Jeder weiß eigentlich alles von allem und nichts dringt nach außen. Ja, das betrifft eben die ganze Redaktion. So eine Situation habe ich in meinem Leben noch nie erlebt, beruflich, wie in dieser Talkshow-Redaktion unter Einbeziehung von Barbara. Aber dennoch würde ich weitere Sachen, ich mache diese Dokumentation, die im NDR mit großem Erfolg laufen, die historischen Dokumentationen, die wirklich Einschaltquoten haben und Kritiken haben, dass man geradezu beschämt ist vor Freude. Ich sitze mit Kai Pflaume und bis vor kurzem mit Jörg Pilawa noch im Kaum-zu-glauben-Panel. Also mehr Präsenz, TV-Präsenz mit dem Gesicht würde ich nicht machen wollen.
Wo fühlen Sie sich eigentlich wohler, vor oder hinter der Kamera?
Beides gleichwohl. Also ich betrachte mein Leben immer so wie ein Maler mit einer Palette. Ja? Also ich mache alles, also das sind verschiedene Farben. Also das Bücherschreiben, das Produzieren von Filmen, das Moderieren und das ist wie, also ich mache alles am liebsten, ist die Antwort. Ja? Also ich bin jetzt im Spätsommer, im Herbst meines beruflichen Lebens in der Situation angekommen, wo ich alles machen darf. Und ich betrachte es auch eben nicht, also mir, ich mag immer diesen Satz nicht, es steht mir doch zu. Also mir steht gar nichts zu. Ja, mir steht auch keine Gesundheit zu. Uns steht allen gar nichts zu. Alles, was passiert positiv, ist ein Geschenk, finde ich. Und wir empfinden das Leben ja immer nur dann als ungerecht, wenn was Schlechtes passiert. Das Leben ist aber auch dann ungerecht, wenn uns was Gutes passiert. Sollte man nicht vergessen. Also, dass wir in einem Land leben mit Altersversorgung, Krankenversorgung und Trinkwasserqualität, die aus dem Wasserhahn kommt, das 11% der Weltbevölkerung haben das. Also ich würde manchem Deutschen, ob Ost, ob West, ob Nord, ob Süd, manchmal zurufen, weißt du eigentlich, wie gut es dir geht?
Ihre Mutter hat wohl mal gesagt, glücklich sein ist eine Entscheidung, kein Schicksal.
Das hat sie gesagt und sie hat wirklich kein leichtes Leben gehabt. Sie hat in einem Altersheim gearbeitet und das war kein vergnügtes Leben, was sie hatte. Aber sie hat, der Blick meiner Mutter auf ihr Leben war dann so, dass es einigermaßen vergnüglich war. Die objektiven Voraussetzungen war es nicht. Und der Satz ist, den Satz mag ich sehr. Glücklich sein ist eine Entscheidung. Das denke ich schon, ja.
Haben Sie diese Entscheidung schon für sich getroffen?
Ja, jeden Tag neu. Jeden Tag neu. Also das ist...
Jetzt werden Menschen sagen, die das hören, das sagt sich so leicht immer.
Naja, was heißt, das sagt sich so leicht? Ja, es sagt sich so leicht. Aber bei mir ist es, ich habe eine Krebsdiagnose. Ich habe auch sonst noch ein paar Sachen in meinem privaten Umfeld, die man unter Schicksal verbuchen kann. Aber Sie können auf eine Krankheit ja auch so gucken, dass Sie sagen, es ist nicht selbstverständlich, dass Sie in einer Stadt leben mit 4 Kliniken und mit einem hohen Niveau an ärztlicher Versorgung. Auch das ist nicht selbstverständlich. Sie müssen ja nur nach Südosteuropa gehen, das ist immer noch EU. Ich möchte in Bulgarien und Rumänien kein Krankenhaus liegen. Also Sie können ja auch eine Krankheit so werten, dass Sie sagen, ja, aber ich bin in einer Stadt mit einer wahnsinnig großen Infrastruktur an gesundheitlicher Versorgung. Das ist nicht selbstverständlich. Ich bin auch immer so sehr schnell angefasst, wenn jemand sagt, ja, Sie können sich das leisten. Die meisten Dinge, zu denen ich aufrufe, haben mit finanziellen Mitteln überhaupt nichts zu tun. Sie können einen Blick haben auf Ihr Leben, das positiv ist, und Sie können einen Blick haben auf Ihr Leben, das negativ ist. Und Sie können sogar einen Blick auf Ihr Leben haben mit positiver Prägung, wenn Sie viele Schicksalsschläge zu verkraften haben. Weil ich zutiefst glaube, dass Optimismus eine Kraftanstrengung ist. Optimismus ist der Wille, dass man etwas anders sieht.
Herr Meyer-Burkhardt, wir hatten jetzt ganz viel über das Hier und Jetzt gesprochen. Lassen Sie uns mal ein bisschen zurückschauen. Sie hatten einige Andeutungen schon gemacht. Ja. Sie sind kein Hamburger.
Nein.
Sie sind in Kassel geboren.
Ja.
Sie haben Philosophie studiert.
Und Geschichte. Und Filmhochschule in München.
Warum?
Weil ich eine tiefe Sehnsucht hatte, endlich mal ein Kompliment zu kriegen. Ich war ein grottenschlechter Schüler. Ich war grottenschlecht. Ich war nur gut in Deutschgeschichte und Englisch, aber Mathematik, Physik, Chemie, eine Katastrophe. Dann habe ich das Gefühl gehabt, wofür habe ich mich interessiert? Ich habe mich wahnsinnig für Geschichte interessiert, immer ein Leben lang, und für Philosophie. Und habe dann gedacht, so, jetzt aus Kassel ab nach West-Berlin, das alte West-Berlin. Weil ich wollte in eine Stadt, wo keine Polizeistunde ist, das habe ich auch weitlich ausgenutzt, wo das Studium gelegentlich etwas gelitten hat, und ich wollte endlich mal irgendwo morgens hingehen, wo ich dachte, das interessiert dich, ja. Und in die Schule bin ich immer nur gegangen und habe gedacht, wie überlebe ich diese Katastrophe hier? Ja, ich habe auch abgeschrieben und mir haben Leute geholfen beim Abi. Heute kann man es ja sagen, wenn man mir heute das Abi aberkennt, kann ich das einigermaßen. Aber ich hätte, sagen wir mal, ohne fremde Hilfe mein Abitur, ohne Assistenz, hätte ich mein Abitur nicht geschafft. Und ich war schon 20, als ich das Abitur gemacht habe. Ich habe die beiden von der Schule völlig überfordert. Ich mochte das nicht.
Heißt das, dass Sie Ehrenrunden gedreht haben?
Ich habe 2 Ehrenrunden gedreht, ja, weil normalerweise hat man damals das Abitur mit 18 gemacht. Und wie Sie jetzt präzise beobachtet haben, wenn man mit 20 das Abitur macht, dann hat es einen zweimal weggehauen. Aber ich war auch, ich erinnere mich, ich habe mich in der Schule einfach psychisch nicht wohlgefühlt. Ich bin auch kein Mensch für Druck, deswegen war ich nicht bei der Bundeswehr. Also ich bin auch kein Mensch für große Konzerne. Ich muss frei sein. Ich bin letztlich jemand, der Freiheit braucht, um atmen zu können und leben zu können.
Können Sie sich noch an Ihre erste Theaterrolle erinnern?
Na, Theaterrolle. Also ich war ja Statist. Das sind ja keine Rollen. Das ist, man bringt den Tee oder ist der Krieger mit dem, so. Ja, das war das Stück Brecht von Bert Brecht. Ein frühes Stück von Bertolt Brecht. Mann ist Mann, wird selten aufgeführt. Und das spielt, da war ich ein Tempelbesucher, ja. Und meine Mutter war wahnsinnig stolz darauf, weil sie hat die Hände von mir gesehen, weil das war so dunkel, das Bühnenbild, da hätten sie auch einen Cockerspaniel hinschicken können in den Tempel. Das hätte gar keiner gemerkt. Aber meine Mutter war drin, auch in Reihe 7, hat gesagt, Junge, ich habe deine Hände gesehen. Und die war so, und das, ich bin gar nicht sicher, ob sie die richtigen Hände gesehen hat, weil ich war einer von 10 Tempelbesuchern. Ja. Aber es begab, aber Statisterie am Staatstheater war toll, ich kann Ihnen noch sagen, warum. Es begab pro Rolle irgendwas zwischen 10 und 15 Mark, je nachdem, wie lange der Auftritt war.
Ja.
Und das summiert sich schon, ja, für einen Schüler. Und man lernte, und ich war damals mit 16 doch ein ganz attraktives Kerlchen, und man lernte dann eben Balletttänzerinnen kennen und Schauspielerinnen und Opernsängerinnen. Also das Erotische und das Literarische und das Finanzielle stimmte. Und jetzt sagen Sie doch mal selber, das ist im Leben selten, dass Erotik etwas für den Kopf, Literatur und auch noch auf dem Konto. Es war eigentlich das Paradies.
Das behaupte ich auch von meinem Studentenleben.
Ich verstehe. Wie war es mit der Erotik? Fangen wir damit mal an.
Naja, das war wie bei Ihnen. Also ach so. Bloß ich hatte ein bisschen mehr. Ich hatte 200 Mark im Monat und wusste damals schon, dass ich höchstwahrscheinlich nie wieder so glücklich mit allem sein werde, wie in diesem Moment. Das war mir damals schon bewusst.
Ja, vor allen Dingen war das ja so, ich bin zur Schule gegangen und wie wir ja schon besprochen haben, die Schule mochte ich nicht. Und dann ist es halt so, da ist ein Theater in der Stadt, in der du wohnst, wo die Balletttänzerin kam aus Südkorea, Japan, England, Amerika. Die Tänzer, die Sängerin aus Griechenland. Es war wirklich wie so eine internationale Community inmitten einer Stadt, die ich als relativ eng empfunden habe. Ja? Mhm. Und das war für mich wirklich so ein Überlebenstraining gewissermaßen. Also zu Hause war weder Geld noch Vater. Also insofern war ich da schon sehr dankbar, auf Menschen zu treffen, die mich ernst genommen haben. Ne?
Lassen Sie mich jetzt bitte mal ein paar größere Sprünge machen.
Unbedingt.
Und zwar Hochschule für Fernsehen und Film.
Richtig.
Creative Director in der Werbeagentur.
Richtig.
Immer wieder neue TV-Produktionsfirmen.
Richtig. Nein, zwei. Also zwei. Akzente, also NDF, Akzente und Polyphon. Das sind die drei.
Auf alle Fälle haben Sie viel ausprobiert.
Na, ich habe an die 30 Filme produziert. Auf die kommen wir ja sicherlich noch.
Und Sie hatten eine Professur an der Hochschule für bildende Künste in Hamburg.
Genauer gesagt an der Hamburg Media School, aber diese Professur war, insofern haben Sie recht, aufgehängt an der Hochschule für bildende Künste.
Sagen Sie mir bitte, warum werden sich Ihre Studenten an Sie erinnern?
Ich habe gerade welche getroffen, die fanden mich alle ganz amüsant. Ich habe den Produzentenberuf gelehrt, also Finanzierung und so weiter. Und Dramaturgie ging dann mehr in das Fach der Drehbuchstudenten. Ich habe nach 6 Jahren das aufgehört. Also ich habe das gern gemacht, 6 Jahre lang. Ich habe es auch als eine gewisse Ehre empfunden, da gefragt zu werden. Aber ich habe gemerkt, dass ich für jüngere Studenten mich nicht zur Vaterfigur eigne. Die
warum
Studenten,
nicht?
Ja, ich, weil ich es vielleicht selber nicht brauchte, als ich Student war. Als ich auf Student war, wollte ich, habe ich mir das genommen, was ich brauchte an Informationen. Ja, ich war da relativ selbstbewusst, glaube ich. Aber ich brauchte jetzt weder Trost noch Orientierung. Ja, ich bin zu den Professoren, die ich damals hatte, nicht hingegangen und habe gesagt, ich habe Liebeskummer oder hilf mir mal. Ich sage nicht, dass das meine Studenten gemacht haben, aber ich merkte, dass die seelische Unterstützung, die Vorbereitung für diese kalte Welt da draußen. In der Filmproduktion haben Sie als Geschäftsführer 4 oder 5 Jahresverträge und wenn es nicht läuft, sind Sie draußen. Dann werden die Verträge noch nicht mal gekündigt, die werden einfach nicht verlängert. Und das ist ja auch richtig so, weil Sie können ja eine Filmproduktion nicht führen wie ein Festangestelltenapparat. So geht die nach 3 Jahren pleite. Also das müssen Sie wollen, dass Sie dahin wollen. Oder als Regisseur oder Kameramann haben Sie noch nicht mal eine Firma, dann sind Sie auf dem freien Markt. Das müssen Sie wollen. Also diesen Duft, dieses Parfum der freien Wildbahn müssen Sie mögen. Ja, wenn Sie das nicht mögen, schlafen Sie schlecht. Und wenn Sie schlecht schlafen, werden Sie kreativ nicht gut. Und das habe ich gemerkt, da bin ich nicht so stark. Ich bin nicht der die den Menschen umarmt und sagt, komm, wir kriegen das schon hin. Sondern ich sage, ehrlich gestanden, du hast die Entscheidung getroffen. Und jetzt füll sie aus.
Das ist ganz schön hart.
Es ist das Leben.
Dann kommt die Großmutter wieder.
Naja, es ist, also du kannst nicht haben das Beste aller Welten. Also ich verstehe, ich habe einen ganz alten, engen Freund, der aus seiner Biografie heraus die Sicherheit sucht in seinem Leben. Und das respektiere ich komplett. Der ist Beamter in einem Ministerium und der sagt, ich wollte das nie. Ich habe das in mir nicht vorgefunden, hat er mal sehr schön formuliert, dieses Freiheitsgehen. Und das respektiere, wer bin ich, das nicht zu respektieren? Nur ich kann nicht sagen, ich möchte beides haben. Das geht nicht. Ja, der Helmut Schmidt, ich habe mal den ehemaligen Bundeskanzler in einem Fernsehinterview gesehen, da war ich Student auf der Filmhochschule und saß in meiner abgerockten Studentenbude in München. Und dann hat Helmut Schmidt, wurde befragt, er war gerade Bundeskanzler, wurde gefragt, wie er zu seinem Beruf gekommen ist. Und da hat er dem Journalisten gesagt, er hat sich überlegt, entweder geht er in die freie Wirtschaft, die ist unsicher, aber hat den Vorteil, dass sie besser bezahlt, oder er geht in die Verwaltung. Er war ja dann zunächst Innensenator in Hamburg, Senator für Inneres, und hat dann die größere Sicherheit, aber weniger Kapital, also weniger Bezahlung. Und ich saß da so unbedarft vom Fernseher und habe insofern Helmut Schmidt das zu verdanken. Ich dachte, ja, der hat eigentlich recht. Du musst dich entscheiden, Hubertus. Und ich habe mich dafür, ich habe mich dann für eine Richtung entschieden.
Herr Meyer-Burkhardt, Sie haben es vorhin selbst erwähnt, Sie haben eine Krebsdiagnose. Wieso gehen Sie so offensiv damit um?
Ich bin, kann ich Ihnen genau sagen, ich bin mit zwei Dingen in meinem Leben sehr offensiv umgegangen, die eigentlich ins Privatleben gehören. Das eine ist eben ein prügelnder Vater. Warum? Weil ich irgendwann gehört habe oder gelesen habe, dass Gewalt in der Familie in Corona-Zeiten noch mal mehr nach wie vor ein wirklich ernstzunehmendes Problem ist. Und dann habe ich gesagt, gut, wenn irgendjemand auf der Welt liest, oder auf der Welt, wenn irgendjemand in Deutschland liest, Hubertus hat seinen prügelnden Vater rausgeworfen, ermutigt das vielleicht eine Frau, ein kleines Mädchen, einen kleinen Jungen, zu begreifen, Gewalt in der Familie, dafür gibt es keine Entschuldigung. Also da, nichts, auch nicht für eine Tracht Prügel oder mal eine Backpfeife, es gibt dafür keine Entschuldigung. Also steht auf gegenüber Menschen, die euch Prügel androhen oder prügeln. Und ich sage auch jedem, wenn er in der Nachbarschaft irgendwas hört, hört nicht weg. Ich wäre ganz froh gewesen damals, wenn unsere Nachbarn ein bisschen aufmerksamer gewesen wären, als ich Kind war, als sie aufmerksam gewesen sind. Ich habe das Jahrzehnte später gehört.
Dass, haben Sie mit den Nachbarn mal sprechen können?
Ja, ja, ich habe es Jahrzehnte später, hat mir mal jemand erzählt, dass er so Geräusche gehört hat. Und ich habe gesagt, ja, es wäre schön gewesen, wenn Sie mal zum Telefonhörer gegriffen hätten. Und der andere Punkt ist Krebs. Ich bin ja jetzt auch nur, der Witz war, ich habe ein Buch geschrieben, das heißt Die ganze Scheiße mit der Zeit. Und ich hatte bereits 100 Seiten geschrieben, als ich die Krebsdiagnose bekam. Ich stand nur dann vor der Situation, integrierst du das in das Buch? Und wenn du ohnehin Überlebenszeit schreibst, dann solltest du meine Krebsdiagnose integrieren, weil sie natürlich die Lebenszeit in Frage stellt. Oder man gibt das Buch als Projekt auf. Und das habe ich mir, also ich habe das Buch in etwa 2 Monate ruhen lassen und mich gefragt, wie gehst du damit um? Und daraus ist ein sogenanntes, diese ganze Scheiße mit der Zeit ist sozusagen ein Mutbuch geworden. Also geh offensiv damit um.
Deswegen auch dieser Titel?
Ja, das ist so die Ildiko von Kürti hat gesagt, so ein Brachialseufzer. Ja, ist ein Brachialseufzer. Und natürlich, ab einem bestimmten Alter kommen, was für eine Erkenntnis, kommen die Einschläge näher. Sowohl im Freundeskreis als auch bei einem selber. Mein Professor hat gesagt, in Ihrem Alter ist Gesundheit keine Garantie mehr. Und da hat er ja recht. Also man muss sich ja mit diesem Gedanken der Sterblichkeit befassen. Ja, und ich gerade habe in diesem Jahr 3 Menschen verloren in den ersten Wochen, mit denen ich, also keine engen Freunde, aber alte Freunde oder auch Kollegen, keiner älter als 60. Und die einzige Antwort, finde ich, ist, neben der Trauer, die man natürlich hat, möglichst schnell zu einer Lebensfreude zurückzufinden. Und so sehe ich auch das Buch und so, das möchte ich auch allen Menschen, die an Krebs erkrankt sind, zurufen. Nun gibt es natürlich verschiedene, wie soll ich sagen, es gibt natürlich Krebs und Krebs. Es gibt Menschen, die damit sozusagen sehr gut leben können und andere, die natürlich, bei denen es wirklich sozusagen reingeregnet hat und die wirklich massive Eingriffe haben. Das ist mir bisher, Gott sei Dank, erspart geblieben. Aber trotzdem versuche ich mit diesem Buch ein bisschen Mut sozusagen über den Äther zu kriegen oder in die Wohnstuben zu kriegen, weil ich finde, was auch immer dir im Leben passiert, ja, du hast ja gar keine Alternative dazu zu sagen, ich nehme das Leben bei den Hörnern und greife an und kämpfe.
Darf ich ihn fragen, wie es ihm geht?
Super.
Herr Meyer-Burkhardt, Sie sind ein begnadeter Fernsehproduzent. Was produzieren Sie denn gerade?
Im Moment produziere ich gar nichts.
Gar nichts? Gar nichts. Haben Sie gerade nichts zu tun?
Nein, ich habe ein Buch zu Hause liegen, über das ich nachdenke, aber es ist ja, im Moment ist gerade nichts.
Dann bleiben wir beim Fernsehmoderator.
Ja.
Sie sind quasi um keine Antwort verlegen und viele Berufskollegen beneiden Sie auch darum, aber niemand ist perfekt. Gibt es etwas, was Sie gerne können würden und es nicht können?
Ach Gott, sagen wir mal, was ich wirklich bedauere, ist, dass ich nie den Flugschein gemacht habe. Ja. Ich hatte mal so, als ich so 17, 18 war, mal so kurzfristig die Idee, vielleicht wirst du Lufthansa-Pilot. Ja. Das hat mich immer gereizt, also um die Welt zu fliegen und Ich fliege noch heute, obwohl es gab Zeiten, da habe ich 200 Flüge im Jahr gemacht, ja. Und ehrlich gestanden steige ich immer noch gerne ins Flugzeug. Ich habe neulich mit Roland Kaiser länger zu tun gehabt, der hat einen Flugschein. Und das beneide ich ein bisschen.
Wenn Sie so viel fliegen, wie Sie fliegen, haben Sie eine Weltkarte an der Wand mit Fähnchen? Nee, oder nee, gibt es noch weiße Flecken?
Ich bin wirklich auf der ganzen Welt gewesen. Das kann man wirklich sagen, in allen Kontinenten mehrmals. Und was noch offen ist, ich würde gerne mal eine Weile durch Neuseeland fahren. Da war ich in der Tat noch nie. Ich würde gerne noch einmal in die Oper nach Sydney gehen. Da war ich mal vor ein paar Jahrzehnten. Das hat mich hat Australien sehr beeindruckt. Ich mag Asien sehr. Also ich könnte eigentlich permanent unterwegs sein. Das ist sicherlich ein bisschen auch etwas, was meine Frau und die mich Umgebenden manchmal ein bisschen nervt.
Ja. Wie groß sind eigentlich die Steine, die Sie von überall her mitbringen?
Kiesel, ganz klein, ganz klein.
Und wo landen die?
Alle in Kassel. Das ist ein Gesamtkunstwerk, was ich seit 20 Jahren betrachte, aber ein Kunstwerk, was keiner kennt. Also was man auch nicht sieht.
Jetzt haben wir doch eigentlich den Grund gefunden, nach Kassel zu fahren.
Seit 20 Jahren, Gründe gibt es viele, aber Sie können es ja nicht sehen. Seit 20 Jahren sammle ich Steine aus aller Welt. Eine Kollegin hat gerade aus Südafrika Steine mitgebracht und die werde ich dann irgendwann im Habichtswald, das ist rechts und links von diesem Herkules-Oktogon im Bergpark Wilhelmshöhe, da werde ich dann diese Steine irgendwo wegwerfen und insofern wird, wenn ich irgendwann abtrete, wird mein letzter Gedanke sein, in diesem Habichtswald liegen versteckt hunderte von Steine aus aller Welt, aber die sind teilweise kleiner als ein Fingernagel.
Und wo landen die Zahnpastatuben?
In Plastikmüll. Also die benutze ich. Also das ist der andere Spleen, dass ich seit, glaube ich, Mitte der 80er Jahre noch nie eine deutsche Zahnpasta benutzt habe. Entstanden ist das wie folgt. Mein erster richtiger Job war Mitte der 80er in der Werbung. Und da musste ich, was ich sehr aufregend fand, dauernd nach London fliegen, von Düsseldorf aus, um bestimmte Kampagnen, also Foto, Filme und sowas zu machen. Damals wurde ich noch nicht sehr gut bezahlt, aber anständig. Ja, was bringt man dann aus dem Ausland mit, aus London, wenn man wieder in Düsseldorf in seiner kleinen Wohnung ist? Irgendwie eine Zahnpasta. Und ich habe mich mal morgens gefreut und habe gedacht, ach guck mal, die Zahnpasta hat bis vorgestern noch im Regal in London oder in Birmingham gelegen.
Das ist wie andere den Käse aus Österreich
so
mitbringen.
Oder Sie den die Wein Zahnpasta aus Italien. Ja, das ist einfach, ich kann es Ihnen, ich lese auch die New York Times gern oder immer mal wieder den Guardian aus England. Auch wenn mich gefragt werde, fühlst du dich in Deutschland wohl, dann sage ich immer, ja, ich bin sogar sehr dankbar, in Deutschland zu wohnen. Aber meine Heimat ist eigentlich der Planet. Das klingt so ein bisschen pathetisch, aber ich habe wirklich das Gefühl, ich bin auf diesem Planeten zu Hause. Und deswegen frage ich mich auch immer bei Leuten, die so sehr regional verwurzelt sind, da ist mal so eine Ambivalenz. Einerseits beneide ich es, weil ich das gar nicht habe. Und andererseits bin ich auch froh, dass ich es nicht habe.
Ich befürchte, dass wir heute das Format sprengen.
Warum?
Kurzfragen, können Sie das auch? Kurze Fragen, kurze Antworten.
Mal gucken.
Beziehungsstatus?
Verheiratet.
Kinder?
Zwei.
Das Gute an Ihnen ist?
Dass ich optimistisch bin.
Was ist nicht so prickelnd?
Menschen, die mich umgeben, die nicht neugierig sind.
Wovon träumen Sie gerade?
Von einer Reise nach Italien, durch Italien, die nie aufhört.
Der böseste Kommentar, den Sie mal über sich lesen mussten?
Der kann nix.
Schon mal den Führerschein abgeben müssen?
Nein.
Bio oder konventionell?
Was?
Bio oder konventionell? Essen Sie Bio oder konventionell?
Wenn ich sterbe, gehen die Biomärkte pleite. Ich esse viel Bio.
Schnitzel oder Zucchini-Nudeln?
Zucchini.
Was ist bei Ihnen immer im Kühlschrank?
Salat. Ich bin Vegetarier. Salat, Fisch. Weißwein.
Wofür geben Sie zu viel Geld aus?
Ich bin relativ bedürfnislos.
Relativ?
Relativ.
Die letzte Serie, die Sie gestreamt haben?
Ich gucke keine Serien. Mich langweiligen Serien total, komischerweise.
Mit wem würden Sie gerne mal eine Nacht durchmachen? So um die Häuser ziehen.
Ich habe gerne eine Nacht verbringen. Eine Nacht durchmachen?
Ja.
Ach, ehrlich gestanden, eine Nacht durchmachen, da würde ich, Barbara Schöneberger fällt mir als erstes ein, da würde ich aber unsere Ehepartner mitnehmen. Ich glaube, wir sind ein ziemlich scharfes Quartett.
Welches Poster hat früher über Ihrem Bett gehangen?
Rod Stewart.
Ihre erste große Liebe hieß?
Ich glaube, Conny.
Die längste Zeit, in der Sie einer Frau treu waren?
Nächste Frage.
Das schönste Kompliment, das Ihnen je eine Frau gemacht hat?
Nächste Frage.
Und das Romantischste, was Sie jemals...
Das ist jetzt
das
privat.
Das Romantischste, was Sie je für eine Frau getan haben.
Nein, das würde ich ja nicht erzählen. Privat bleibt
sind
privat.
Sind Sie romantisch?
Müssen andere beurteilen. Also ob man romantisch ist, es müssen wirklich andere beurteilen.
Herr Meyer-Burkhardt, wir haben ja schon gesagt, Sie sind ja, drei Jobs in Personalunion. Ja. Sie sind Gastgeber der NDR Talkshow, mhm. Sie sind Produzent.
Ja.
Und Sie sind Autor, Buchautor.
So ist es.
Hammer's?
Hammer's.
Gut. Und das Buch, was Ihnen gerade ziemlich wichtig ist, heißt Die ganze Scheiße mit der Zeit.
Diese ganze Scheiße mit der Zeit.
Wie viele Seiten hat es?
Genug.
Wissen Sie das?
Also genug. Geben Sie mal das Buch her.
Ich würde das gerne.
Ich mache es jetzt vor den Ohren.
Ja, genau.
Auf. Ja, das machen
Was war dann eigentlich das dickste Buch, was Sie geschrieben haben? Also die Frauengeschichten ist
Meine Tage mit Fabienne. Ein wunderbarer Roman, der vor der Verfilmung steht.
251. Aha. Machen Sie das selbst oder lassen Sie?
Nein, das würde ich nie. Also diese ganze Scheiße mit der Zeit hat 191 Seiten.
Gut, das ist das Dünnste, was ich hier habe, ja.
So.
Können wir trotzdem verlosen, oder?
Absolut.
Ja, dann
an die Magdeburgerinnen und Magdeburger.
Ja, nee, an
die Sächsinnen und Sachsen, an die Sachsen-Anhaltinerinnen
und
Sachsen-Anhaltiner,
an die Thüringer.
Also an die Ostdeutschinnen und Ostdeutschen.
Und auch an die Niedersachsen.
An die Niedersächsinnen
so.
Und Niedersachsen.
Ja, richtig.
Verlosen wir das? Wie viele Exemplare verlosen wir eigentlich?
Es kommt auf Sie an.
Ach so.
Wie viel Sie locker machen.
Ach so, ich dachte, die Finanzierung übernehmen Sie.
Also, wir sind beim Privatradio.
Ja, eben, ihr seid doch lange finanziert. Ja, läuft die Werbung so schlecht? Sie haben auch nicht im Hotel geschlafen heute Nacht.
Nein, habe ich nicht.
Bei einer Freundin Unterschlupf.
Ja, genau. Ja, so ist es.
Sind Sie mit der Straßenbahn
Der Kaffee ist auch kalt. Ich bin mit dem Bus gekommen.
Aber die Brötchen sind umsonst hier.
2,50.
Ich mache Ihnen ein Fresspaket. für die Rückfahrt mache ich ein Fresspaket. Genau.
Wie viele machen Sie locker?
Drei Stück.
Okay. So, Herr Meyer-Burkhardt, jetzt ist der Kaffee kalt geworden bei Ihnen auch, ne?
Oder sind wir schon durch?
Nee, wir sind noch nicht durch.
Ach so, eben.
Ich wollte mich noch verabschieden.
Na gut.
Was haben Sie für dieses Jahr noch geplant, außer der NDR-Talkshow? Womit müssen wir noch rechnen, wenn es um Sie geht?
Sie meinen beruflich?
Ja.
Naja, ich schreibe an dem neuen Buch über meine Großmutter. Ich muss aber erst abgeben im Frühjahr 24, also in einem Jahr. Die haben so viel Geduld mit mir, was ich natürlich sehr, sehr schön finde.
Da kriegt man auch einen Vorschuss, oder?
Natürlich kriege ich meinen Vorschuss. Und ich werde auf Lesereise sein, viel in Bayern, in Düsseldorf. Leider nicht in Sachsen oder Sachsen-Anhalt. Ich würde gerne mal in Wittenberg lesen, weil meine Mutter da groß geworden ist. Meine Mutter ist Wittenbergerin.
Ich glaube, das ändert sich jetzt, Herr Meyer-Burkhardt.
Ich hoffe es sehr, weil ich darf wirklich sagen, dass ich gerade zu Sachsen-Anhalt eine enge Beziehung habe. Ich war neulich in Halle und war ganz beeindruckt, wie der Bahnhof da renoviert worden ist. Also ich habe wirklich eine enge Beziehung zu dieser Gegend Sachsen und Sachsen-Anhalt und ich wäre gerne mal wieder da.
Waren Sie auch schon mal in Weimar?
Ich war sogar manches Mal in Weimar und man merkt heute noch in Weimar, dass es mal ein Treffpunkt der Intellektuellen, der großen Geister war. Ich finde, Weimar ist immer noch, es hat mich verzückt, Weimar. Und diese wunderbare Brücke in Erfurt, wo die Geschäfte sind.
Die Krämerbrücke.
Was mich so ein bisschen an Florenz erinnert hat, an wo es ja auch diese Brücken gibt. Also es sind ja alles Schätze.
Ja.
Ja.
Und man muss immer mit Ihnen rechnen.
Man muss mit mir sowieso immer rechnen. Also
habe ich gemerkt.
Ich liebe ja das Risiko.
Ja.
Und damit sind wir wieder am Anfang des Gesprächs.
Ich bedanke mich.
Ich mich auch. Es war ein Vergnügen.
Sina Peschke trifft.